Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Eine Frau, der die Todesangst ins Gesicht geschrieben steht. Sie sitzt auf der Rückbank eines Autos, an ihrem Hals die Waffe ihres Entführers. Wenig später wird sie mit dieser Waffe erschossen werden. Dass dieses Bild, dass dieses Dokument der Entwürdigung überhaupt veröffentlicht wurde, das ist nur ein Beispiel von vielen, die belegen, wie rücksichtslos, wie kalt und empathielos Medien damals gearbeitet haben, ganz zu schweigen von der Behinderung der Polizei und deren Arbeit. Aber was genau würden Medien heute, genau 35 Jahre nach dem sogenannten Geiseldrama von Gladbeck, anders machen und wie soll dieses andere Vorgehen gewährleistet werden? Schauen wir heute drauf auf dieses Thema, aber wir beginnen unsere Sendung im Iran. Es war nur ein ganz kurzer Moment der Erleichterung. Die iranische Journalistin Nasila Maroufian war aus dem Gefängnis entlassen worden. Dort saß sie wegen angeblicher Verbreitung falscher Informationen. Der wahre Grund war aber wohl ihre Berichterstattung über die in Haft gestorbene Mahsa Amini. Aber gestern kam die Nachricht, dass Nasila Maroufian kurz nach ihrer Entlassung wieder festgenommen worden ist. Und über Twitter verbreitet sich jetzt ganz aktuell die Nachricht, dass sie wiederum freigelassen wurde. Ich spreche darüber mit der Journalistin Natalie Amiri. Unter anderem war sie langjährige ARD-Korrespondentin. Frau Amiri, was wissen Sie über die Nachricht, über die aktuelle Freilassung?
Sie hat vor ungefähr einer Stunde ein Bild auf ihrem Twitter-Kanal gepostet und darunter geschrieben, bereust du, das Foto gepostet zu haben? Und sie beantwortet ihre Frage selber mit Nein, ich habe keinen Fehler begangen. Sie spielt darauf an, dass sie vor 2 Tagen, an dem Tag, an dem verhaftet wurde, ja gerade aus dem Evin-Gefängnis entlassen wurde und genau vor dem Evin-Gefängnis sich hat fotografieren lassen, ohne Kopftuch, die Finger zu einem Peace-Zeichen formiert und mit einem Bild der getöteten Mahsa Jina Amini auf ihrer Brust platzierend. Dieses Bild ist natürlich weltweit viral gegangen. Sie ist kurz danach auf die Polizeistation gegangen, wollte im Grunde genommen nur ihre Habseligkeiten, die über der Verhaftung im Juli abgenommen worden sind, inklusive ihres Handys, abholen. Dort ist es dann zu Auseinandersetzungen gekommen und sie wurde wohl auch geschlagen und dann wieder inhaftiert. Und jetzt eben dieses Foto, das auf ihrem Twitter-Kanal gezeigt wird, das deutet darauf hin, dass sie wieder frei ist und erneut wieder ohne Kopftuch übrigens ein Foto von sich gepostet. Also es ist sinnbildlich auch gerade für den Kampf der Bevölkerung, dass sie mit permanenter Unterdrückung, Einschüchterung und Verhaftung, aber immer wieder doch in die Offensive gehen, in den Kampf gehen gegen das Regime und sich nicht kleinkriegen lassen. Und vor allen Dingen muss ich wirklich sagen, auch die Frauen, die in den letzten Monaten besonders eingeschüchtert werden hätten sollen durch das Regime, aber dem Regime gelingt es nicht richtig. Sie kommen nicht nach.
Da möchte ich nochmal nachfragen, wie interpretieren Sie Ihre Freilassung nun? Hat das Regime da, zumindest was das betrifft, da ein Stück weit nachgegeben? Kann man das so formulieren?
Ich denke, dieses Bild hat für sehr große Aufmerksamkeit gesorgt weltweit, dass sie jetzt ohne Haftbefehl in Isolationshaft zu lange verbringt, ist auch gefährlich fürs Regime, zumal diese Isolationshaft und diese Verhörstuben sehr, sehr gefährlich sind. Sie soll ja ins Karçak-Frauengefängnis gebracht worden sein. Im Karçak-Frauengefängnis befinden sich keine politischen Gefangenen, nur sehr gefährliche Kriminelle. Das wäre auch gefährlich gewesen für das Leben der Journalistin. Insofern gehe ich davon aus, dass das Regime auch nicht Gefahr laufen wollte, dass kurz vorm Jahrestag von Jina Mahsa Amini am 16. September sich ein neuer Fall ergeben sollte, dass eben eine Journalistin auch noch aus Sakris, aus derselben Stadt wie Jina Mahsa Amini stammte, auch noch eine Kurdin erneut verletzt oder gar getötet werden sollte. Insofern die Aufmerksamkeit war zu groß und die Aufmerksamkeit hat sie wahrscheinlich auch davor geschützt, wieder inhaftiert zu werden. Aber man muss auch dazu sagen, Erneut hat sie ein Bild gepostet ohne Kopftuch und das ist eine Straftat in der Islamischen Republik. Also kann sie auch wieder abgeholt werden von den Behörden.
Wir wollen noch mal einen Blick auf die iranische Medienstrategie werfen, mit der nicht zuletzt auch Meldungen wie die über die Verhaftung von Marufyan gesteuert werden. Diese Strategie setzt offenbar nun verstärkt auf eine Zusammenarbeit mit russischen Medien. Konkret wollen der staatliche russische Sender Sputnik und die iranische Nachrichtenagentur Tasnim enger zusammenarbeiten. Was wissen Sie darüber? Was ist Tasnim für ein Medium?
Tasnim ist eine der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur. Ich würde sagen, eine der wichtigsten Propagandakanäle der Islamischen Republik. Besonders über Themen, die das Militär betreffen, konnte ich auch schon während meiner Korrespondentenzeit immer beobachten, dass sie sehr intensiv behandelt worden sind und sehr schnell auch publik wurden in Bezug zum Beispiel auf Raketentests. Generell würde ich sagen, dass diese Kooperationsvereinbarung, die ja auch live bei einer Videoschalte zwischen Russland und dem Iran gezeigt wurde, zum größten Teil Propagandazwecken dient. Man will damit signalisieren, wir sind verbündete Partner auf immer mehr Ebenen. Sowohl die Wirtschaftsbeziehungen wurden ja seit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine intensiviert, also vor allen Dingen auch die militärische Kooperation. Und wir beobachten ja, jeden Tag fliegen iranische Drohnen aus Russland Richtung Ukraine. Konkret konnte man aber weder bei Tasnim noch auf russischer Seite lesen, wie diese Kooperation aussehen soll. Es hieß nur, es soll eine Stärkung auf globaler Bühne geben. Insofern würde ich sagen, sie wollen vor allen Dingen damit signalisieren, wir sind stark in unserer Kooperation. Gegen den Westen vor allen Dingen auch.
Werden wir weiter beobachten, diese Kooperation. Nasila Marufyan ist verhaftet worden, wieder freigelassen worden, wieder verhaftet worden und offenbar nun wieder freigelassen worden. Darüber und über die Medienzusammenarbeit zwischen Iran und Russland habe ich gesprochen mit Nathalie Amiri. Hier in Medias Res. Heute vor 35 Jahren, am 16. August 1988, hat es begonnen, der Banküberfall und die anschließende Entführung, die heute als Geiseldrama von Gladbeck zum historischen Ereignis geworden ist. Viele Medienvertreter haben sich damals nicht nur zu Handlangern der Entführer gemacht. Medien haben der Revolver-Show nicht nur eine Bühne vor Millionenpublikum geboten, inklusive der Ermordung von Menschen. Auch das ethische Verständnis darüber, ob und wie Menschen in Notsituationen gezeigt werden dürfen, hat den Journalismus danach verändert. Aber wie konnte es damals eigentlich so weit kommen? Waren da einfach alle wahnsinnig geworden? Herwig Katzer hat mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen und blickt zurück auf die damalige Berichterstattung.
Wie lange wollen Sie denn die Geschichte noch fortsetzen?
Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Ich habe 11 Jahre Knast weg, ich habe 13 gehabt, ich scheiße auf mein Leben.
Bizarre Pressekonferenz in Bremen. Während Hans-Jürgen Rösner vor Kameras und Mikrofonen als Desperado auftritt, bedroht der zweite Gangster Dieter Degowski mehr als 30 Geiseln mit der Waffe. Reporter berichten live, heute undenkbar. Für Udo Röbel, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur des Kölner Express, aber nicht überraschend.
Wir sind damals, muss ich vielleicht sagen, ja journalistisch ganz anders aufgewachsen. Für uns Reporter galt damals ein Gesetz in Anführungszeichen, du gehst so nah ran, wie es die Polizei erlaubt. Und zweitens sind wir groß geworden mit Kamerabildern, wie der erste Geiselgangster in Hamburg, in St. Georg, vor laufender Kamera erschossen worden sind.
Dazu kommt Mitte der 80er Jahre die private Konkurrenz in Funk und Fernsehen.
Hier ist Hans Meiser, Deutsches Fernsehen. Guten Tag. Kann ich bitte einen der Geiselgangster sprechen?
Wer ist da?
Wer sind Sie denn bitte?
Jawohl, der Bankräuber.
Bitte was?
Der Bankräuber.
Beim Geiseldrama von Gladbeck scheinen journalistische Standards keine Rolle zu spielen. Frank Überall.
Dass die Redaktion da anruft, finde ich völlig in Ordnung. Aber in der Abwägung hätte man dann sagen müssen, nein, live auf Sendung nehmen wir das natürlich nicht. Weil man es eben dann auch nicht steuern kann.
Aus dem Ruder läuft das Geschehen dann in Bremen, als die Gangster einen Linienbus mit mehr als 30 Fahrgästen in ihre Gewalt bringen. Reporter steigen zu, um die Geiseln zu filmen. Die Polizei greift nicht ein, verweigert Gespräche mit den Verbrechern. Absurd. Pressefotograf Peter Meyer übernimmt die Rolle des Vermittlers.
Wir fahren jetzt ein Fahrzeug, und zwar eins, das nicht mit Wanzen ausgestückt ist, sondern ein Fahrzeug, was hier von den Pressekollegen halt zur Verfügung gestellt werden kann.
Als nichts geschieht, brechen die entnervten Gangster am Abend zu einer Irrfahrt in die Niederlande auf. Bei einem Halt erschießt Degowski den 14-jährigen Emanuele De Giorgi. Als der blutüberströmte Junge nach draußen getragen wird, klicken die Kameras.
Da waren natürlich auch rauschartige Züge dabei. Wir waren da vollkommen außer Kontrolle.
Beschreibt Udo Röbel die Stimmung unter den damals beteiligten Journalisten. Am nächsten Morgen fahren die Gangster mit ihren Geiseln Ines Feutle und Silke Bischoff in die Kölner Fußgängerzone. Umringt von Presseleuten und Passanten entwickelt sich ein zynischer Real-Life-Krimi mit kamerageilen Gangstern, einer entfesselten Medienmeute und Geiseln in Todesangst.
Gibt es noch zusätzliche Geldforderungen?
Nein, das wollen wir aus den ganz einfachen Gründen nicht haben. Sonst wären die noch bestuster. Wenn die ja immer heißer hinter uns wären. Obwohl ich schon einen umgelegt habe.
Doch Rösner wird nervös, sieht plötzlich, dass Poller den Fluchtweg versperren.
Geht weg da! Aber schnell!
Um ihnen den Weg aus der Stadt zu zeigen, steigt Udo Röbel für wenige Kilometer in den Wagen. Dann erfolgt der Zugriff des SEK. Silke Bischoff stirbt bei der Schießerei durch Rösners Waffe. Für die Medien ist das Drama von Gladbeck eine Zäsur. Der Deutsche Presserat rügt das Verhalten der Journalisten und verschärft den Pressekodex. DJV-Vorsitzender Frank Überall.
Wir haben nun mal auch einen berufsethischen Auftrag und es ist nicht unsere Aufgabe, uns gemein zu machen und Dinge weiterzutragen, die einfach ethisch nicht vertretbar sind.
Nach dem journalistischen Sündenfall beginnt in Sendern und Redaktionen selbstkritisches Großreinemachen. Einen solchen Medienexzess hat es seither nicht mehr gegeben. Aber kein direkt beteiligter Journalist hinterfragt seine Rolle so offen und schonungslos gegenüber sich selbst wie Udo Röbel.
Wenn mich heute noch was mit Scham erfüllt, also wirklich mit ganz persönlicher Scham, dann ist es die Tatsache, dass ich danach mich auch noch hingesetzt habe und ich weiß, wie ich mich gequält habe dabei und versucht habe, diese exklusive Situation, in der ich war, auszuschlachten journalistisch. Also praktisch die letzten Minuten von Silke Bischoff da in Worte zu kleiden. Das ist für mich eigentlich die eigentliche Perversion, also meiner Geschichte.
Das Geiseldrama von Gladbeck gilt als Musterbeispiel des Versagens, der Polizei und in der Folge der Presse. Beide führen an, auf solche Lagen nicht vorbereitet gewesen zu sein. Heute sind sie Beispiele wie aus dem Lehrbuch, wie man es nicht macht.
Heute vor 35 Jahren begann das Geiseldrama von Gladbeck. Herwig Katzer berichtete. Es hat nur ein paar Stunden gedauert, das Festhalten der linken Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut bei ihrer Einreise in die Türkei. Keine Festnahme also, sondern eher ein Festhalten. Das zeige allerdings ein weiteres Mal, dass die Erdogan-Autokratie ihre Kritiker verfolgt, wenn sie die Möglichkeit dazu hat. Das hat der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Frank Überall vorgestern gesagt. Und in dem Zusammenhang Journalistinnen und Journalisten von Reisen in die Türkei abgeraten. Eine Reisewarnung light quasi. Was wir zum Anlass nehmen, nochmal auf die Situation der Kolleginnen und Kollegen in der Türkei zu schauen. Ich habe vor der Sendung mit der Journalistin und Filmemacherin Christina Karasu gesprochen, die seit vielen Jahren für diverse Medien aus Istanbul berichtet. Ich habe sie gefragt, wie sie derzeit die Situation für ausländische Kolleginnen und Kollegen wahrnimmt.
Also die Situation für internationale Journalisten in der Türkei ist sicher nicht unproblematisch, aber sicher auch nicht ganz so schlimm wie für die türkischen Kollegen, die haben es wesentlich schwieriger. Es gab eine Zeit vor einigen Jahren, als zum Beispiel Deniz Yücel inhaftiert war, da war die Lage sehr, sehr angespannt für ausländische Journalisten in der Türkei. Man hatte große Angst, dass das jetzt weitere solche Fälle geben könnte. Man konnte überhaupt nicht absehen, wie es weitergeht. Es ist viel üblicher geworden als noch vor ein paar Jahren, dass man bei Dreharbeiten von der Polizei kontrolliert wird. In der Regel, wenn man die Pressekarte zeigt, lassen die einen weitermachen oder sagen, hier ist Drehen verboten, dann muss man halt abbrechen. Deswegen ja, ist Vorsicht geboten und diese Vorsicht rate ich auch Journalisten, die jetzt vielleicht nur kurzfristig in die Türkei kommen wollen, nicht einfach so sich den Rucksack schnappen und los, sondern sich sehr, sehr gut vorher informieren.
Ja, Sie sprechen die Vorsicht an und das ist ja auch Anlass unseres Gesprächs. Wie bewerten Sie jetzt den Aufruf des Deutschen Journalistenverbands, dass Journalistinnen und Journalisten von Reisen in die Türkei absehen sollten?
Ich kann verstehen, dass natürlich in Deutschland derzeit eine große Aufruhr herrscht, weil zum ersten Mal eine deutsche Bundestagsabgeordnete zumindest vorübergehend festgehalten wurde in der Türkei. Das ist natürlich eine neue Dimension. Persönlich sehe ich aber jetzt keine Verschärfung der Lage für Journalisten in der Türkei, zumindest ausländische. Das war vorher schon nicht einfach, hat sich jetzt nicht unbedingt durch diesen Fall geändert. Deswegen finde ich leider diesen Aufruf ein bisschen kontraproduktiv, weil er sehr pauschalisiert. Ich hätte es schöner gefunden, wenn zur Vorsicht gemahnt worden wäre, gesagt würde, bitte informieren Sie sich umgehend, überlegen Sie genau, wo, in welche Gebiete Sie zum Beispiel reisen, schauen Sie sich genau an, was haben Sie vorher gepostet. Das wäre, glaube ich, produktiver gewesen, weil so ein Aufruhr jetzt natürlich auch in der Türkei von türkischen Propagandamedien ausgelegt werden könnte als, guck mal, die Deutschen, die sind wieder gegen uns, die skandalisieren hier wieder so einen kurzen Vorfall und das könnte unsere Arbeit hier in der Türkei wiederum schwieriger machen.
Das heißt, es geht nicht darum, dass möglicherweise weniger Kolleginnen und Kollegen ins Land reisen, was dann überhaupt das Abdecken des Berichterstattungsgebiets Türkei erschweren würde, weil einfach zu wenig Kolleginnen und Kollegen da sind, sondern Ihre Vermutung ist, dass diese Information des DJV politisiert wird im Land selbst.
Bisher habe ich das noch nicht gesehen. Ich muss auch dazu sagen, und das ist wichtig, glaube ich, zu wissen, bei dem Fall Deniz Yücel oder anderen politischen deutschen Gefangenen vor einigen Jahren wurden diese Fälle sowohl politisch als auch medial hier sehr ausgeschlachtet. Mhm. Also Deniz Yücel wurde hier als Verräter, als Terrorist und weiß nicht was in den Propagandamedien präsentiert. Das ist diesmal nicht der Fall. Ich habe mir jetzt vorhin auch nochmal alle möglichen türkischen regierungsnahen Medien angeguckt. Da wurde dieser Vorfall gar nicht aufgegriffen, gar nicht erwähnt.
Sie haben eben schon angesprochen, es ist nochmal ein Unterschied, wenn wir darauf schauen, wie ausländische, internationale Journalistinnen und Journalisten behandelt werden und wie türkische Kolleginnen und Kollegen behandelt werden. Von denen sitzen nämlich weitaus mehr im Gefängnis derzeit. Ich glaube, es sind ungefähr 30 Journalistinnen und Journalisten, die derzeit in der Türkei inhaftiert sind. Nun wird im nächsten Jahr gewählt. Kommunalwahlen stehen an der Türkei. Wird sich da die Lage aus Ihrer Sicht möglicherweise wieder verschärfen?
Das ist sehr gut möglich und schon wieder in den letzten Wochen sah man Anzeichen dafür. Zum Beispiel wurde der Chefredakteur des oppositionellen TV-Senders Tele 1, Merdan Yanardar, nicht nur von der Polizei festgenommen, sondern er sitzt sogar jetzt in Untersuchungshaft. Ein Verfahren wurde gegen ihn eröffnet, angeblich wegen Terrorpropaganda. Dann der renommierte Journalist Barış Pehlivan, der ging gestern das fünfte Mal ins Gefängnis. Es gab auch im letzten Wahlkampf Razzien zum Beispiel in der Kurdenhochburg Diyarbakır, wo sehr viele Journalisten festgenommen wurden. Also es ist zu erwarten, wie das in den meisten Wahlkämpfen der letzten Jahre war, dass im Vorfeld wieder gegen kritische Journalisten vorgegangen wird, dass man versucht, die einzuschüchtern. Und das besonders Traurige in der Türkei ist, die meisten Journalisten hier können auch nicht auf viel Solidarität von ihren eigenen Chefs setzen, weil die, sagen wir mal, zu 90% regierungsnah berichtenden Medien in der Türkei, die wollen sich mit der Regierung nicht verscherzen und die feuern dann mal lieber einen kritischen Journalisten, als für dessen Rechte einzustehen.
Die Journalistin Christina Karasu, mit ihr habe ich über die DJV-Reisewarnung an Medienvertreter in Bezug auf die Türkei gesprochen. Vox Populi, kurz Vox Pop, das ist nach wie vor ein beliebtes journalistisches Werkzeug. Die Straßenumfrage, um mal in Sachen Befindlichkeit den Kontakt zu den Hörern und Zuschauerinnen herzustellen, aber ziemlich oft auch, um zu erfahren, wie es um die Meinung beim Volk steht. Die moderne Form der Straßenumfrage ist die Online-Umfrage, aber beide sind für den Journalismus im Prinzip so hilfreich wie ein Handy ohne Akku. Unsere Kolumnistin erklärt sich.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wasil.
Für wie repräsentativ halten Sie Online-Umfragen? A. Für sehr repräsentativ. B. Für recht repräsentativ. C. Teils, teils. D. Für weniger repräsentativ. Oder E. für gar nicht repräsentativ. Unabhängig davon, dass die Formulierung der Frage bereits ein bisschen quatschig ist, denn was genau soll teils, teils repräsentativ bedeuten? Welche Schlüsse dürfte ich über die Allgemeinheit aus den Antworten ziehen? Schließlich hätte ich nur Reaktionen von Personen, die erstens Deutschlandfunk hören, zweitens dieser Kolumne gelauscht haben müssen und drittens die Muße hatten, mir zu antworten. Meine so entstehende Stichprobe bestünde dann vermutlich aus zwei Menschen. Hallo Mama, hi Paps. Und das ist das Problem mit Online-Umfragen. Die Stichproben der Befragten werden nicht durch ein zufälliges oder systematisches Verfahren ausgesucht, sondern willkürlich. Wo ist der Unterschied zwischen willkürlich und zufällig? Willkürlich meint planlos und aufs Geratewohl. Die Zusammenstellung der Teilnehmenden liegt nur im Ermessen derjenigen, welche die Erhebungen durchführen. Das typische Beispiel ist die Straßenumfrage in der Fußgängerzone. Selbst wenn ich Tausende von Menschen dort nach ihrer Meinung zur aktuellen Politik fragen würde, wären die Aussagen nicht repräsentativ für die gesamtdeutsche Bevölkerung. Menschen, die auf dem Land leben, wären unterrepräsentiert, genau wie notorische Online-Besteller, Schichtarbeitende oder pflegebedürftige Personen. Bei Online-Umfragen verstärkt sich dieser Effekt wiederum, denn hier greift das Problem der Selbstselektion. Heißt, Menschen entscheiden selbst, ob sie zur Stichprobe gehören wollen. Alles, was man erfährt, sagt immer nur etwas aus über die Menschen, welche online sind, die Umfrage entdeckt haben und Zeit und Lust hatten, teilzunehmen. Und das ist natürlich nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Deswegen sind Rückschlüsse auf eine öffentliche Meinung nicht wirklich zulässig und mit kritischer Vorsicht zu betrachten. Aber Online-Umfragen sind günstig und schnell herzustellen. Die Stichproben so zu gestalten, dass sie zufällig zusammengestellt sind und eben nicht willkürlich und zudem groß genug, damit sie aussagekräftig sind, das ist aufwendig und kostet viel. Dennoch werden die Ergebnisse der nicht repräsentativen Studien von etablierten Medien gerne mit dem Anspruch auf eine gewisse Aussagekraft verbreitet. Ist dann ein Stimmungsbild oder eine Tendenz oder ein Meinungsbarometer. Je krasser die Zahl, desto schöner die Headline. Dies kritisierte auch Rainer Schnell, Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung an der Universität Duisburg-Essen, in einem erhellenden Gespräch mit der Zeit am Wochenende. Der Interviewer erklärte, die Zeitung habe eine Online-Umfrage in Auftrag gegeben, bei welcher sie wissen wollten, ob die Deutschen angesichts der aktuellen Meldungen über Schlägereien Sorge haben, ein Freibad zu besuchen. Hätten sie nicht machen sollen, kritisiert Schnell und erklärt, dass man einfach die Zahl der Gewaltvorfälle in den Schwimmbädern betrachten kann, um festzustellen, ob diese zugenommen haben. Oder man schaut, ob die Besucherzahlen zurückgegangen sind. Daraufhin fragt die Zeit seltsamerweise, ob er damit nicht die Wirkung solcher Umfragen unterschätze. Denn, ich zitiere hier immer noch, sie würden Stimmungen beeinflussen und seien damit politisch ja relevant. Das ist genau das Problem, möchte man rufen, und richtigerweise antwortet auch Schnell darauf hin, das macht die Umfragen so fragwürdig. Die beispielsweise kürzlich geteilten Ergebnisse einer Umfrage zu männlicher Gewaltbereitschaft empörten zwar, aber wiesen Schwächen in der Methodik auf. Ein kritischer Umgang mit den Erhebungsbedingungen jeder Befragung muss also Teil der Berichterstattung sein. Zugleich fragt man sich, was mit diesen Simulationen einer Nachricht eigentlich genau abgebildet wird. Was also mit nicht repräsentativen Umfragen machen? A. Immer verbreiten, B. häufig verbreiten, C. teils teils, D. selten verbreiten oder E. nie verbreiten. Ich mochte hier die Antwort von Rainer Schnell. Am besten ignorieren.
20 Jahre Dörlemann Verlag in Zürich. Das Jubiläumsgespräch mit der Verlegerin Sabine Dörlemann gleich im Büchermarkt im Anschluss an die Nachrichten, die folgen jetzt. Medias Res dann morgen wieder live oder als Podcast jederzeit im Netz. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Auf Wiederhören.